Perspektiven-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Perspektiven-Podcasts, bei der es diesmal um luzides Träumen geht. Die folgende Aufzeichnung stammt aus einem Gespräch mit der Transition Tribe Community. Dort gab es einen Videocall, wo ich auch mehrere PowerPoint-Folien vorbereitet hatte und wo auch Teilnehmer dann Fragen gestellt haben. Ich habe jetzt diese Aufzeichnung ein bisschen ergänzt im Rahmen dieser Episode, sodass ihr besser als Podcasthörer den Themen folgen könnt. Ich werde deshalb zwischendurch den Folieninhalt vorlesen, soweit es zum Verständnis hier hilfreich ist. Gut, dann steigen wir direkt ein in die Aufzeichnung.
Ich habe so eine kleine Einteilung gemacht in verschiedene Kategorien, dass ihr ein bisschen seht, wo wollen wir eigentlich jetzt hier lang gehen in dem Lauf des Gesprächs. Zunächst mal werde ich kurz eine Einführung geben zu luziden Träumen. Was ist es eigentlich? Wofür können sie gut sein? Zweiter Abschnitt wird sein, das Thema, wie lösen wir denn luzide Träume aus oder wie können wir die Chancen erhöhen, dass wir luzide Träume haben? Ein dritter Teil wird dann sein, wenn wir jetzt einen luziden Traum haben, wie schaffen wir es, diese Welt zu stabilisieren? Und der vierte Punkt wird dann sein, wie schaffen wir es, die luziden Phasen zu verlängern? Also man sieht daran schon, dass bei den weiteren Punkten wird es immer ein bisschen komplexer und wir werden dann eben, wie gesagt, sehen, wo wir unseren Fokus drauf legen hier. Aber ich möchte es euch zumindest mal, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nichts mit Punkt 4 oder 3 direkt anfangen könnt, möchte ich zumindest schon mal vorstellen, dass ihr es gehört habt, wenn ihr dann irgendwann soweit seid, dass ihr darauf zurückgreifen könnt. Punkt 5 wäre Thema Risiken luzider Träume und Punkt 6 noch ein bisschen Literaturanmerkung. Genau. Das wären die einzelnen Punkte. Dann fangen wir direkt mal an. Luzide Träume, Einführung. Was sind luzide Träume? Ein luzider Traum ist ein Traum, in dem wir uns bewusst werden, dass wir träumen. Ja. Und der Traum geht dann trotzdem weiter. Also das ist ja im Prinzip immer die Schwierigkeit, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also Ziel ist natürlich, dass dieser Traum dann, dass dieser Zustand dann eine gewisse Zeit weitergeht, damit wir da ein bisschen was damit machen können. Wofür sind luzide Träume gut? Da gibt es jetzt mehreres. Also zunächst mal ganz einfach gesagt, wie Florian auch schon angedeutet hat, das ist absolut der Zustand an sich, ist halt total faszinierend, weil wir merken da halt nochmal, zwar ähnlich wie in der Alltagswelt, aber eben nochmal ganz anders. Wir stehen in einer Welt, im Prinzip in unseren Gedanken. Ja, also wir sehen, die Wahrnehmung kommt irgendwie zustande, da ist eine Welt. Ja, und das ist eine andere Welt als die Alltagswelt. Und trotzdem kann die aber sehr real erscheinen. Und allein das finde ich extrem faszinierend. Das führt natürlich automatisch dann auch zur Überlegung, was ist denn der Unterschied zur Wahrnehmung der Alltagswelt und so weiter. Aber damit man diesen Unterschied mal direkt erfährt, das ist was völlig anderes, als wenn man jetzt theoretisch annimmt oder denkt, ja, es könnte es geben irgendwie. Aber wenn man mal mit vollem Bewusstsein in so einer Traumwelt steht und das erfährt, das ist absolut beeindruckend und führt halt zu sehr tiefgreifenden weiteren Forschungen normalerweise über das Wesen der Wahrnehmung selbst. Ja. Tor zum Unbewussten könnte man auch sagen, klar, weil da werden wir auch noch dazu kommen, das ist teilweise eben ziemlich ungefiltert, was da passiert. Ja. Da sind halt die ganz normalen alltäglichen Filter, die sind nicht so vorhanden, vor allem der Verstand arbeitet völlig anders. Das ist sehr interessant, dass man da halt Forschung dann betreiben kann. Erfahrung, die man sonst nicht machen kann. Man kann zum Beispiel in Träumen auch fliegen. Ja, das hat jetzt zwar keine unmittelbare philosophische Erkenntnisbedeutung, aber es ist einfach eine wunderbare Erfahrung. Ja. Oder für Musikliebhaber unter euch, ihr könnt mal versuchen, im Traum Musik zu erzeugen. Also ich hatte das einmal das Vergnügen, die Ehre, die Gnade, das tun zu dürfen. Das ist eine extrem eindrückliche Erfahrung, weil man die Musik von einer ganz anderen Perspektive aus wahrnimmt. Das ist dann so, dass das komplett durch ein, also man fühlt sich quasi im Zentrum dieser Musik. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber einfach mal so als Tipp, versucht mal Musik zu erzeugen. Die Musik, die ihr schön findet. Das ist absolut beeindruckend. Es kann auch sehr hilfreich möglicherweise sein beim Übergang, beim Tod übrigens. Ja, also sagen auch viele, einige von euch kennen wahrscheinlich tibetanisches Totenbuch, wo diese sogenannten Bardos, diese Zwischenzustände beschrieben sind. Und die Erfahrung, die wir in den Traumwelten machen, kann da sicherlich helfen, zum Beispiel, um jetzt irgendwie dem Schock zu entgehen, dass man jetzt keinen physischen Körper mehr hat, dass man irgendwie einen anderen Körper hat. Man hat schon noch ein Körpergefühl, aber es funktioniert halt völlig anders. Ja, also diese Flexibilität, das zu erfahren, bin ich mir relativ sicher und sagen viele andere auch, ist hilfreich, ist definitiv hilfreich beim Übergang zum Tod. Dann eine kleine Abgrenzung, luzides Träumen versus außerkörperliche Erfahrungen, Out-of-Body-Experiences, habt ihr ja sicher auch schon viel gehört. Es, aus meiner Sicht ist es nicht so eine ganz feste Grenze, aber man kann mal ganz grob sagen, das eine ist eher so eine subjektiv erzeugte Welt, ja, wo nur ich jetzt halt aktiv bin, das ist meine eigene erzeugte Welt. Man kann sagen, so eine Art private Daten, ja. Diese außerkörperliche Erfahrung ist dann eher so eine geteilte Welt, ne, wo dann auch mehrere Wesen aktiv sind. Und da könnte man jetzt sagen, was eher so öffentliche Welten sind. Also das ist am Anfang nur ganz grob, aber das ist jetzt nicht so eine 100% Unterscheidung. Es kann durchaus auch, könnte passieren, habe ich jetzt nicht 100% exakte Erfahrung damit, aber wird auch berichtet, es können durchaus auch Entitäten in diese Traumwelt mal eindringen. Das ist nicht 100% ausgeschlossen, dass man sagen kann, okay, dieser luzide Traum, das ist jetzt nur meine eigene Blase. Ja, aber mal so ganz grob zur Orientierung, wir werden uns heute mit luziden Träumen beschäftigen und nicht mit außerkörperlichen Erfahrungen oder Out-of-Body-Experiences.
So, jetzt wird eine Folie präsentiert mit dem Titel Auslösen luzider Träume. Außerdem steht da noch drauf, erstens, gute Traumerinnerung, in Klammer Traumtagebuch. Zweitens, ernstnehmender Träume. Drittens, ausreichend Schlaf. Und als Option noch, Übergang beim Einschlafen und Aufwachen, Ausdrehen des Traumkörpers.
Das ist ja das, was im Prinzip hauptsächlich erstmal die erste Hürde ist oder besonders interessant ist, Auslösen luzider Träume. Da gibt es aus meiner Sicht drei wichtige Aspekte. Das erste ist gute Traumerinnerungen. Da fragt man sich vielleicht so ein bisschen, was hat denn das jetzt zwar mit dem Siebtraum zu tun, aber das ist so ein bisschen mit dem Punkt 2 auch in Verbindung ernstnehmender Träume. Also wenn ich mich beschäftige mit meinen Träumen, und da ist zum Beispiel für diejenigen, die noch keine gute Traumerinnerung haben, ist ein Traumtagebuch recht sinnvoll, was hier einfach direkt nach dem Aufwachen am besten, also kurz nicht allzu lang danach, euch ganz kurz notiert, einfach in Stichworten, was war das so? Und die Stichworte reichen eigentlich meistens. Man kann sich dann so ein bisschen entlanghandeln an dem Traum, ja, dass man durch diese Stichworte dann noch weitere Erinnerungen auch bekommt. Und wenn halt erstmal nur ganz wenig ist, macht nichts, einfach das Wenige kurz notieren, aber ein bisschen regelmäßig dabei bleiben. Das macht Sinn und dann werdet ihr das sehen, das wird normalerweise dann auch besser. Punkt 3 ist halt schon auch wichtig, ausreichend Schlaf. Ich habe bei mir gemerkt, dass die luziden Phasen meistens erst gegen morgen, also sprich gegen Ende der Schlafperiode auftreten, weil es gegen morgen werden die REM-Phasen, also die Traumphasen länger. Ja. Wenn man direkt jetzt erstmal einschläft und einen Tiefschlaf hat, also in den ersten 3-4 Stunden, ist normalerweise noch nicht viel los mit luziden Träumen, weil da sind einfach die Traumphasen noch nicht besonders lang. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ausreichend Schlaf ist jetzt halt subjektiv, das müsst ihr selber für euch ausprobieren. Ich hatte damals, also früher, als ich noch ganz häufig luzide Träume hatte, habe ich halt durchaus 9 Stunden oder länger auch geschlafen. Und gegen Ende dieser Schlafperiode war dann eben ganz oft waren luzide Träume da. Ja. Es gibt noch eine andere Option, die ist allerdings dann eher schon ein bisschen fortgeschrittene Technik. Es gibt so einen Übergang beim Einschlafen und beim Aufwachen. Wisst ihr ja, ne? Also das heißt zwischen noch nicht eingeschlafen, aber so halb irgendwie, nennt sich auch diese Hypnagogenphasen. da ist auch die Möglichkeit, dass man versuchen kann, okay, das Bewusstsein zumindest so zu halten, dass ich bewusst entweder in den Raum reingehe, was aber sehr schwer ist. Also beim Einschlafen finde ich sehr schwer. Beim Aufwachen allerdings finde ich es etwas einfacher. Das heißt, wenn ich ausgeschlafen bin und schon aufwache so langsam, wenn ich aber noch nicht so ganz wach bin, dann habe ich eventuell die Chance, ich habe da geschrieben, Körper rausdrehen. Das lernt man dann mit der Zeit, diesen Traumkörper, also den anderen Körper besser zu fühlen und dann sich gedanklich einfach zum Beispiel seitlich aus dem Bett mit dem Traumkörper rauszudrehen. Deswegen sage ich, fortgeschrittene Technik hört sich jetzt aber extrem kompliziert an, ist es aber eigentlich, ist es gar nicht. Das hat mit dem Verstand nichts zu tun. Das ist einfach eine Technik, die der Traumkörper anwenden kann. Das heißt, wenn man eben noch nicht ganz wach ist, kann man versuchen, sich rauszudrehen und dann in den Traum reinzugehen, in den luziden Traum. Oder man kann sogar auch mit Imagination arbeiten. Und zwar ist es so, dass die luziden Träume, bei mir war das zumindest so oder ist es so, dass die oft anfangen an einem sehr gewohnten Ort, zum Beispiel in einem Haus, wo ich aufgewachsen bin, das Elternhaus beispielsweise, auf einer Straße, wo ich früher als Kind jahrelang gespielt habe, ja, in meiner eigenen Wohnung, wo ich jetzt gerade lebe, ja, an solchen Orten. Das ist eigentlich der häufigste Einstiegspunkt. Und dann kann man jetzt eben in dieser Phase, kurz vorm Aufwachen, kann man versuchen, okay, dann stelle ich mir jetzt quasi vor, das Treppenhaus von meiner Wohnung oder einfach meine Wohnung, wo ich jetzt gerade rausgehe. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann kann man in den luziden Traum reingehen. Also das habe ich häufig eingesetzt als Möglichkeit. Ich nehme mal an, das ist ein Thema, was natürlich für die meisten von euch erstmal wichtig ist. Habt ihr da vielleicht direkt konkret Fragen? Also vielleicht noch dazu gesagt, es gibt ja zig Techniken, wo man sagen kann, einmal in der Stunde frage ich mich, ist das ein Traum oder nicht? Also konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Könnt ihr gerne versuchen, aber ich finde, diese drei Punkte, die ich da aufgelistet habe, die reichen völlig aus. Also man braucht jetzt nicht noch irgendwelche zusätzlichen Techniken anwenden, aber das mag unterschiedlich sein. Eigentlich sagt man ja, dass man direkt nach dem Einschlafen im Tiefschlaf landet, aber ich habe da die heftigsten luziden Träume, ganz seltsam. Genau, ist bei mir auch so. Also ja, in seltenen Fällen, wo ich das erlebe, ist es tatsächlich so, direkt, wenn man einschläft, ist es extrem wild. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich lande da auch in extrem wilden Träumen, wenn ich das halbwegs bewusst mitkriege. Geht mir genauso. Und zwar, es geht nämlich nicht direkt in den Tiefschlaf, es geht kurz noch in eine Phase vorher und dann geht es erst in den Tiefschlaf. Und wenn man in dieser Phase vorher ist oder auch, sagen wir mal, auch vielleicht eine halbe Stunde danach, ja, auch noch ganz am Anfang von der Einschlafphase, dann ist genau auch meine Erfahrung, dass das sehr wilde Träume sind. Ja. Gut, dann würde ich mit der nächsten Seite gerade weitermachen. Stabilisieren der luziden Welt, okay. Gut, also das heißt, wir nehmen mal an, wir haben jetzt einen luziden Traum, wir sind jetzt in einem luziden Traum aufgewacht, vielleicht sogar der allererste oder einer von den ersten. Die erste Hürde ist, dass man wahrscheinlich dann erstmal anfängt, ganz aufgeregt zu sein, jubelt, ja, super, ich habe jetzt einen luziden Traum. Und dann ist dieser Traum sofort zu Ende, weil das Problem ist, wenn man zu sehr mit Emotionen da reingeht, dann ist meistens die luzide Phase vorbei. Das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, also man kann Emotionen ein bisschen mit Traumenergie gleichsetzen. Das heißt, wenn ihr euch emotional verausgabt, dann ist die luzide Phase meistens bald zu Ende. Das bedeutet, man muss da ein bisschen lernen, emotional ausbalanciert zu bleiben. Ja, das heißt, natürlich freut man sich, ist ganz klar, und ist voller Energie, aber schaut einfach ein bisschen, dass er versucht, ein bisschen Nüchternheit zu wahren. Einfach, das gibt sich dann aber automatisch, wenn man das Erlebnis ein bisschen mehr gehabt hat, dann wird man da auch ein bisschen ruhiger und kann dann auch in Ruhe anfangen, diese Welt zu erforschen, weil darum geht es eigentlich. Ja. Und da ist es so, es ist oft so, dass die Traumwelt nicht so ganz stabil ist. Das heißt, die Wahrnehmung flackert so ein bisschen. Und Was man jetzt nicht machen sollte, ist, dass man einen Gegenstand ganz fest anguckt, um jetzt irgendwie diese Welt ganz fest zu machen. Weil wenn ich einen Gegenstand sehr fest längere Zeit angucke, dann verschwindet die Welt normalerweise. Das funktioniert nicht. Was man machen kann, ist, dass man sagt, okay, nehmen wir mal an, ich bin jetzt in einem Park oder vielleicht noch mit verschiedenen Häusern drum, kann ich sagen, okay, jetzt gucke ich mal auf diesen Baum, aber nur kurz. Dann lasse ich meinen Blick schwenken auf was anderes, vielleicht auf einen anderen Baum, vielleicht auf ein Haus rechts. Und man kann einen sogenannten Ankerpunkt wählen, zum Beispiel die Hände, weil die ja normalerweise da sind. Ja, man kann auch irgendeinen anderen Ankerpunkt nehmen, ist egal, aber die Hände sind halt praktisch, weil man die normalerweise zur Verfügung hat. Das heißt, man lässt seinen Blick wandern auf den Baum, wieder zurück zu den Händen, dann wieder auf was anderes, wieder zurück. Und so kriegt man diese Welt dann stabilisiert. Ja. Und was auch gut ist, hat sich zumindest bei mir bewährt, immer in Bewegung bleiben. Das heißt, nicht fest stehen bleiben, weil dann auch die Welt normalerweise relativ schnell verschwindet. Also immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. Man muss nicht rennen oder irgendwas, aber einfach bewegen. Genau. Was auch gut ist, um Kontakt mit der Traumwelt zu kriegen, die zu stabilisieren, man kann auch irgendeinen Gegenstand kurz einfach berühren, irgendeinen Strauch, Baum. Wenn nichts sonst irgendwie gerade da ist, kann man auch den Boden kurz berühren. Das ist auch sehr hilfreich, um die Welt zu stabilisieren oder um sich in dieser Welt zu halten. Das ist gut. Das wären im Prinzip mal die wichtigsten Tipps zum Stabilisieren der Welt. Ja, das heißt, um im Prinzip einfach, wenn der Traum begonnen hat, auch dann die Chance zu haben, in dieser Welt zu bleiben. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass ihr die Möglichkeit habt zu fliegen. Es ist aber übrigens, also zumindest bei mir ist es nicht so, ich kann die Welt jetzt nicht einfach hier gestalten, wie ich will. Ja, das ist ein bisschen ein Märchen. Also man kann es natürlich versuchen, aber das ist nicht 100% kontrollierbar. Ja, auch wenn es zwar, deswegen ist es ja auch das eigene Unbewusste, ja, wo man nicht einfach weiß, okay, das gibt's jetzt wegen diesen Sachen und so. Das ist, da ist halt was zu erforschen. Ja. Und ich kann nicht mit allem rumspielen, wie ich Lust habe. Ich kann es gerne versuchen, aber es wird nicht funktionieren können. Wir können es ja probieren. Aber was ich sagen wollte, ist, möglicherweise ist das Thema Fliegen dann eine Option, also könnte möglich sein. Bei mir ist es so, dass die Schwerkraft grundsätzlich im Traum leicht weniger ist als hier in der Alltagswelt. Ja, das heißt, was auf jeden Fall normalerweise geht, wenn er so ein bisschen mal hochhüpft, ja, werdet ihr sehen, dass er langsamer runterkommt. Ja, das ist eigentlich fast immer so. Und dann kann man einfach mal probieren. Einfach mal schauen, ob Fliegen möglich ist. Meistens geht's. Und ist eine wunderschöne Erfahrung. Guck gerade in den Chat mal rein. Sind das auch hellsichtige Träume? Also mit Hellsichtigkeit habe ich nichts mit zu tun. Das ist eine Begabung, sage ich mal so. Manche meiner Familienmitglieder haben das. Ich habe es definitiv nicht. Es kann aber sein, dass man das dann erlernen kann. Das sind zwei verschiedene Sachen. Lucider Traum ist nicht per se hellsichtiger Traum. Das ist was anderes. Ich kann die auch nicht gestalten, nur beobachten und im nächsten Ecke schauen. Genau, so geht es mir auch. Ich meine, klar, man kann natürlich schon da viel einwirken. Und wie gesagt, also Beispiel Musik oder ich kann da neue Elemente reinbringen. Ich kann erforschen mit Musik oder, aber es gibt schon Grenzen. Je mehr Druck dahinter, desto weniger. Genau, das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz guter Punkt. Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt in dieser luziden Welt? Man kann sich vorher was vornehmen, das heißt, dass man bestimmte Themen sich überlegt, okay, was will ich bearbeiten? Das Problem ist ein bisschen dieses Gedächtnis, die Erinnerung, also zu dem, was man dann vorher sich überlegt hatte. Wie gesagt, der Verstand im Traum arbeitet definitiv anders. Beispielsweise Rechnen. Ist jetzt sinnlos, braucht man nicht, aber nur mal so als Beispiel, Rechnen funktioniert auch nicht so gut wie in der Alltagswelt, definitiv nicht, ein bisschen schon. Und da gibt es übrigens auch ganz spannende Traumexperimente von so Trauminstituten, das ist noch aus den 90er Jahren, den Namen Stephen LaBerge kennt er vielleicht aus den USA, das war einer der ersten Forscher, der Bücher zu luziden Träumen geschrieben hatte. Die haben tatsächlich so ein richtiges Trauminstitut damals gehabt an der Universität und haben Versuche mit Studenten gemacht und haben mit ihnen dann nämlich bestimmte Sachen vereinbart zu kommunizieren. Und zwar da das in der REM-Phase ist, der Traum, ist es so, dass man die Möglichkeit hat, im luziden Traum die Augenbewegung links-rechts zu machen. Ja, und das kann dann von außen gemessen werden. Und dann haben die ein Signal vereinbart, so irgendwie dreimal links, dreimal rechts, dann signalisiert der Träumer, dass er im luziden Traum ist. Und dann haben die Folgendes gemacht, von außen im Institut haben die so Rotlicht auf das Auge gestrahlt und haben damit irgendwelche Botschaften gegeben. Ich kann jetzt nicht mehr genau erinnern, was es war, aber auf diese Weise war es tatsächlich möglich zu kommunizieren. Also extrem spannend. Aber der eigentliche Punkt ist Gedächtnis. Manchmal funktioniert es halt nicht, weil das Traumbewusstsein einfach nicht an die, sich nicht dran erinnert, was wollte ich jetzt eigentlich hier tun. Ja, also, das heißt, man kann es zwar durchaus versuchen, irgendwie vorher sich was vorzunehmen, aber nicht traurig sein, wenn das nicht funktioniert. Und es ist, wie gesagt, wie hier steht, je mehr Druck dahinter, desto weniger. Also geht einfach da ganz entspannt rein und dann erforscht dann diese Welt, was sich da gerade so begegnet. Wir können natürlich auch Dialoge dann führen. Bei mir ist es allerdings so, ich treffe da nicht so normalerweise nicht so viele andere Personen, mit denen ich dann Gespräche anfange. Das kann aber bei euch völlig anders sein. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich hatte mich mal von außen im Bett schlafen gesehen, ist das ein unluzider Traum? Ja, das ist eine spannende Frage. Genau. Ich habe mich nie schlafend im Bett gesehen. Ja. Was ein Hinweis darauf ist, dass es ein luzider Traum ist. Ja. Wenn du dich im Bett schlafend siehst, kann es eben durchaus sein, dass es eine außerkörperliche Erfahrung ist. Ja. Muss aber nicht zwingend. Aber das ist dafür, ich weiß nicht, ob es Voraussetzung ist, aber üblicherweise, weil die außerkörperlichen Erfahrungen, OBX, die finden ja manchmal zumindest in der Alltagswelt statt. Das heißt, es gibt da Menschen, die wachen dann tatsächlich mit ihrem zweiten Körper irgendwie dann da auf und sehen dann halt ihren Körper, den physischen Körper tatsächlich schlafend. Ja. Das hatte ich nie. Ja, und das ist bei luziden Träumen eher, würde ich mal vermuten, eher unüblich, aber kann trotzdem luzider Traum sein. Traumwiederholung und Fortsetzung. Ich erkenne den Traum und träume ihn weiter, teilweise nach Jahren. Okay, ja, nach Jahren hatte ich nicht, aber innerhalb von einer Nacht auf jeden Fall, ja. Genau, das ist auch eine sehr spannende Sache, dass das Bewusstsein irgendwie den Traum wieder aufnehmen kann. Das heißt, wenn man aufwacht, man hat jetzt was geträumt, macht das irgendwann gut auf und schläft dann wieder ein. Muss gar nicht unbedingt ein luzider Traum sein. Einfach von der Erinnerung her habe ich auch schon öfters gehabt und dann setzt es tatsächlich da fort. Also das Thema wird dann fortgeführt. Ja. Also soweit zum Thema irgendwie neuronales Zufallsgewitter, ja, was ja viele Materialisten da irgendwie propagieren, um die Träume zu erklären, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gehirnwellen auch eine Rolle spielen, wie gut man sich erinnern kann. Also je entspannter, desto mehr Traumerinnerungen kommen wieder hoch. Also du meinst dann danach quasi am nächsten Tag oder so beispielsweise. Das kann gut sein, ja. Also ich meine, da ist ja grundsätzlich, kommen wir vielleicht auch noch in den nächsten Folien ein bisschen drauf. Letzten Endes ist es alles ein bisschen eine Energiefrage. Ja? Das heißt, wenn ich viel Sorgen habe, ja, wenn ich mir viel Gedanken über Dinge mache, ja, wenn ich wenig Energie zur Verfügung habe, dann habe ich A, definitiv weniger Chancen auf luzide Träume und B, macht auch Sinn, dass meine Traumerinnerung nicht so gut funktioniert. Das kann gut sein, ja. Weil dann ist man ja im Prinzip einfach nur in so einer kleinen Blase irgendwie gefangen und beschäftigt sich nur irgendwie damit und die Traumwelten und alles, was da drumherum passiert, das fällt dann hinten runter. Macht Sinn, ja. Okay, dann gehen wir mal auf die nächste Seite noch. Und zwar geht es darum, um jetzt Verlängern der luziden Phasen. Okay. Man merkt dann irgendwann, es gibt so eine Phase, die dann kommt, wo man sieht, oh, okay, die Traumwelt, die bricht jetzt gleich zusammen. Ja, das bricht mir irgendwie weg, aber ich bin trotzdem noch bewusst, ich habe noch eine Chance, was zu machen. gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann erstens eben sagen, ich fange mal an mit dem Interaktion. Also man kann versuchen, in dieser Welt noch irgendwas zu machen, zu bleiben, wieder irgendwelche Sachen anzufassen, ja, um die Verbindung zu halten. Ja. Aufmerksamkeit halten ist wichtig. Man kann aber auch probieren, wenn man merkt, es geht jetzt gar nichts mehr, drehen, Strich, fallen, habe ich hier notiert. Man kann sich um die eigene Achse ganz schnell drehen, ja, und versuchen, dass man dann, möglicherweise landet man dann in einer neuen luziden Welt. Klappt bei mir selten. Oder man lässt sich fallen nach hinten und dann landet man oft in einer neuen Welt und spannenderweise ist das dann aber eine völlig andere Welt. Das geht dann auch eher so in die Tendenz, eine sehr, seltsame Welt, sage ich mal so. Also da habe ich dann tatsächlich immer das Gefühl, okay, das ist jetzt aber was ganz anderes. Und man hat tatsächlich auch manchmal so das Gefühl, kann man nicht so richtig greifen, aber manchmal hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie subjektiv eine Welt von mir. Ich kann da jetzt was tun, aber das ist eher so subjektiv eine Welt von mir. Man hat aber in Träumen auch manchmal das Gefühl, das ist jetzt schon, da ist irgendwas, da ist Substanz dahinter, das ist was Reales und das kommt nicht von mir. Das gibt's schon auch. Und das habe ich oft gehabt bei dieser Technik, wenn man sich fallen lässt. Also irgendwie fällt man tatsächlich anscheinend dann in irgendeine andere Ebene möglicherweise. Ja. Grundsätzlich vielleicht noch Hinweis für das Gespräch heute. Ich möchte gar nicht zu viel eingehen auf die Theorie. Ne? Man kann jetzt viel mit Realitätsmodellen drumherum ein bisschen spekulieren. Ich werde ein bisschen noch drauf eingehen, aber der Fokus ist jetzt hier tatsächlich auf die Praxis. Deswegen sage ich einfach, okay, ihr könnt drehen und fallen probieren. Was das dann wirklich realitätsmäßig bedeutet, ist ein anderer Punkt. Parallel leben. Keine Ahnung, ja. Aber muss auch dazu sagen, normalerweise sind das eher ziemlich dunkle Räume, ja, also wo ich da reinfalle, wenn ich mich nach hinten fallen lasse. Aber ja, andere Ebene oder Dimension. Ja. Also es gibt da mit Sicherheit ganz viele Dimensionen und es ist sicherlich nicht auch so, dass man jetzt sagen kann, okay, hier ist meine Alltagswelt, das ist die wichtigste Dimensionen und die andere Dimension sind eher nur so subjektiv. Das ist mit Sicherheit Quatsch. Das ist eine Frage von der Perspektive und diese anderen Dimensionen sind auch da. Und ja, da kann man durchaus auch mit Sicherheit reinfallen, reinstolpern oder eben absichtlich reingehen. Ja. Genau, Verlängern der luziden Phasen. Helligkeit im Traum. Ich habe festgestellt, je heller der Traum, je heller die Welt ist, desto einfacher ist es, die zu stabilisieren. Wenn man aufwacht jetzt, und zwar bewusst ist, ein Traum, aber wenn es sehr dunkel ist, wenn es Nacht ist, sehr diffus, vielleicht auch noch irgendwie dunkle Wolken und sonst was, ist es schwieriger, die Luzidität zu halten. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, man kann tatsächlich versuchen, die Helligkeit im Traum auch ein bisschen zu steigern. Und Da gibt's noch einen wichtigen Punkt, den habe ich noch nicht angesprochen. Genau, Helligkeit. Das hat so ein bisschen damit zu tun. Was ich gemerkt habe, ist, dass solange ich in einem geschlossenen Gebäude bin, ist es schwierig, den luziden Zustand aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise man kann ganz schnell wieder rausfliegen. Deswegen, was ich immer tue, wenn ich luzid aufwache, das geschieht bei mir meistens dann irgendwie in meinem Zimmer, Schlafzimmer oder in der Wohnung, ja. Sofort raus, entweder übers Treppenhaus unten raus oder direkt Fensterrollladen. Also Fensterrollläden sind in dem Zustand durchlässig. Ja. Werdet ihr dann auch rausfinden und lernen, kein Problem. Aber auf jeden Fall raus aus dem Gebäude. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber es ist einfach so. Also hat sich bei mir immer bestätigt. Wenn man draußen ist, ist dann eine größere Welt. Da hat man auch wahrscheinlich einfach mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Man kann freier sich bewegen und hat dann auf jeden Fall größere Chancen, was zu experimentieren. Wenn man im Schlafzimmer stehen bleibt, irgendwie kann man vergessen. Also das ist nach ein paar Sekunden normalerweise vorbei. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und dann eben auch deswegen Helligkeit. Ja, draußen hat man natürlich auch besser die Chance, dass es irgendwie hell ist. Weil wenn man in seiner eigenen Wohnung aufwacht, ich habe noch nie erlebt, dass da irgendwie Licht an war in der Wohnung. Das ist meistens so ein ziemlich duster, irgendwie so ein dunkler Zustand. Also ganz wichtig, rausgehen aus dem Gebäude. Genau. Der letzte Punkt, der hier steht, Energiesammeln, das bezieht sich nicht auf die Traumphase selbst, sondern auf die Alltagswelt. Das heißt, was wir hier tun, wie wir uns verhalten, womit wir uns beschäftigen, natürlich auch klar, welchen Energielevel wir hier haben. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, den Energielevel zu steigern. Da muss ich jetzt nicht hier ausführlich drauf eingehen. Das geht dann natürlich in die Richtung, wie gehe ich grundsätzlich mit meinem Leben um. Ja, da wurde ja auch jetzt im Transition Tribe schon ganz viel dazu gesagt. Ne? Da gibt es ganz viel Möglichkeiten, gibt natürlich auch ganz viel Fallgruben. Ja? Das heißt, weil wir kommen ja alle erstmal von unserer Persönlichkeit mit den bekannten Sorgen und Wünschen und Ängsten und sonst was alles. Ja? Und da ist es halt wichtig, da voranzukommen. Und wenn man halt hier in der Traumwelt experimentieren möchte, das ist direkt miteinander verbunden. Ja? Da kann ich kann vielleicht einen Hinweis geben, dass bei einer Literatur später steht da was. Carlos Castaneda, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das war ein US-Anthropologe, der hat in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er studiert in Kalifornien und hat dann in Mexiko einen Indianer kennengelernt. Man würde heute aus unserer Sicht würde man sagen schamanisch, aber ist vielleicht nicht unbedingt gleichbedeutend. Aber er hat dann einige Bücher geschrieben, das wurden weltweite Bestseller. Und ich habe die auch, ich bin ganz großer Fan von Castaneda. Und er hat verschiedene Punkte erwähnt. Also einerseits eben vor allem das Thema Energie sammeln, ne, auf eine sehr originelle Art und Weise, sage ich jetzt mal so, ne, aus schamanischer Sicht, aber sehr tatsächlich auch sehr hilfreich. Also ganz konkret, also wie gehen wir beispielsweise um mit dem Tod, ne? Und noch ganz andere Sachen, oder wie die eigenen Routinen durchbrechen, so ganz, ganz praxisnahe Tipps, die finden sich in seinen Büchern und vor allem finden sich aber auch sehr viele Tipps zum Thema Träumen. Ja. Wenn er über Träume redet, dann meint er luzide Träume. Und da in diesen Büchern steht zum Beispiel auch das mit diesem Ankerpunkt, mit den Händen, nichts fixieren und so weiter. Das heißt, einige Tipps, die ich jetzt hier genannt habe und die ich selber erfolgreich angewendet habe, die hat er in seinen Büchern beschrieben. Ja, und das geht dort noch weit darüber hinaus, über das, was ich hier jetzt beschrieben habe. Er hat auch dann so ein eigenes Realitätsmodell, was er beschreibt, also wie Wahrnehmung funktioniert. Also ganz extrem interessant. Ich kann vielleicht ganz kurz das andeuten. Also diejenigen, die diesem Weg folgen von Castaneda, die haben dann so eine bestimmte Wahrnehmung, wo sie die Menschen als leuchtende Wesen wahrnehmen. Und die sehen einen bestimmten Punkt nochmal heller als die andere Umgebung. Und das nennen sie den Montagepunkt. Und zwar, das ist der Punkt, wo das Bewusstsein die Wahrnehmung montiert. So nennen sie das. Ja. Und die Alltagswelt hat halt einen bestimmten Punkt. Ja. Und das ist normalerweise ziemlich fest. Das heißt, wenn der Punkt fest ist, dann ist die Alltagswelt, dann ist die Welt, die wir wahrnehmen, ganz, ganz fest. Ja. Und im Traum ist es so, dass dieser Montagepunkt ganz weit irgendwo anders hin sich hin bewegt, also sprich in andere Welten, und aber halt ziemlich stark flackert. Deswegen haben wir im Traum das Problem, dass das ziemlich diffus meistens ist. Und was wir bei den luziden Träumen dann Schritt für Schritt lernen, ist diesen Punkt, der jetzt woanders steht gerade, dass wir den dann stärker stabilisieren und dann wird diese Welt auch fester. Ja, das ist jetzt nur so ein kleines anschauliches Bild, ne, so eine Art Realitätsmodell aus dem Carlos Castaneda Universum, sage ich jetzt mal. Also kann ich euch wärmstens empfehlen, ist absolut genial. Gut, dann kann ich gerne noch auf den letzten Punkt eingehen, das war aber ein kurzer Punkt, und zwar da geht es um Risiken luzider Träume. Gut, wobei muss man es jetzt auch nicht übertreiben, aber das ist ein Punkt, der für einige von euch interessant ist, sicher. Umgang mit Schlafparalyse. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, ich glaube im Chat, oder das war auch eine Frage im Transition Tribe-Kommentar. Ich muss jetzt sagen, ich habe das für mich jetzt selber noch nicht so oft erlebt, aber es ist halt grundsätzlich so, diese Schlafparalyse ist ja deswegen, weil der Körper diese Funktion hat. Wenn wir träumen, also im Schlaf, ist halt die Bewegung ausgeschaltet, weil es sonst zu gefährlich wäre natürlich. Wenn wir im Traum jetzt irgendwie die Bewegung nachmachen würden, als mit dem physischen Körper, können wir uns ja verletzen. Deswegen ist da halt eine Funktion eingebaut, die sich Schlafparalyse nennt. Diese Beweglichkeit ist halt ausgeschaltet. So, jetzt gibt es halt so einen Zwischenzustand, wo man irgendwie schon halb wach ist, ja, aber diese Bewegung noch ausgeschaltet ist. Und dann kann das so ein bisschen furchterregend erstmal sein. Man will sich bewegen, kann aber nicht und gerät dann vielleicht so ein bisschen in Panik und fragt sich, was ist jetzt los? Aber grundsätzlich ist das ja gar nicht schlimm. Man kann das sogar als Chance nutzen und versuchen, einfach mal die Augen zumachen und versuchen, in den luziden Traum reinzugehen, weil man ist ja offensichtlich noch an diesem Punkt, an diesem Grenzpunkt. Ja, das heißt, wenn man seinen physischen Körper noch nicht bewegen kann, den Traumkörper, da hat man immer die Möglichkeit, sich mit dem zu verbinden. Ja. Und man kann es zumindest versuchen. Also das ist eine Chance, dann halt da einfach in den luziden Traum nochmal reinzugehen. Ansonsten einfach kurz warten, ja, einfach ruhig bleiben. Ja. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Zweiter Punkt, Traum, Alltagswelt unterscheiden. Okay, das ist jetzt aber eher für ganz Fortgeschrittene, die jetzt wirklich sehr viel Zeit in luziden Träumen verbringen. Dann die spannende Frage ist ja irgendwann, wie kann man jetzt überhaupt diese Welten unterscheiden? Weil eigentlich unterscheiden die sich nur dadurch von der Länge. Ne? Das ist jetzt unser Leben hier für uns. Ist das jetzt eine bestimmte Dauer, die wir erfahren im physischen Körper? Aber wenn man sich mal mit luziden Träumen mehr beschäftigt, irgendwann stellt man sicher die Frage, oder es ist ja auch in östlichen Religionen gang und gäbe, da wird die Welt ja auch als ein Traum Gottes gesehen. Ja, Maya, die Lila, das göttliche Spiel. Und es geht ja letzten Endes nur um die Frage, was ist das für eine Dauer? Für uns erscheint es jetzt halt sehr real, weil wir halt hier viele Jahre in dieser scheinbar gleichen Welt agieren. Wir haben auch viele Begegnungen, ja, mit anderen Menschen, die offensichtlich auch diese Realität mit uns teilen. Deswegen erscheint uns das natürlich extrem real. Andererseits ist die Frage, gut, was ist mit dieser luziden Welt? Ist die jetzt weniger real, bloß weil ich nur selbst sie wahrnehme, weil ich nur eine kürzere Erfahrung zeitlich damit mache? Ist das jetzt weniger real? Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig zu wissen, wo man gerade agiert, ja, und Träume vor allem auch nicht jetzt als Flucht zu verwenden. Das heißt, wenn man irgendwie in der Alltagswelt massive Probleme hat, dann zu sagen, okay, ich drift jetzt ab in meine Traumwelt und alles andere ist mir egal, das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Also das sind, würde ich so ein bisschen als Risiken bezeichnen. Aber ja, also für die allermeisten Menschen ist das irrelevant, weil die luziden Träume eigentlich eher so sporadische Begegnungen sind, kann man sagen. Kontinuität ist in dieser Form stärker als im Traum. Ansonsten finde ich beides real. Genau. Ja, so ist es. Und das ist halt auch der spannende Punkt, wenn man das selber mal erfährt, dass man steht jetzt in dieser Welt. Und ich sehe um mich rum, okay, da ist jetzt irgendeine Landschaft oder Häuser oder sonst was und ich kann Dinge anfassen. Ich kann von vornherein jetzt nicht sagen, okay, ja, das ist nicht real, das fühlt sich genauso real an. Die Schwerkraft ist vielleicht anders, ja, der Verstand arbeitet vielleicht anders, aber nichtsdestotrotz, diese Erschaffung, diese subjektive Wahrnehmung, die ist in beiden Fällen da. Ja. Und das ist halt... ja, das ist eins der beeindruckenden Wirkungen, sage ich jetzt mal, ne, dieser Traumerlebnisse. Dass man das praktisch selber erfahren hat, auch das Fliegen, ja, könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist eine Halluzination irgendwie und sonst was, aber es ist viel mehr, werdet das sehen. Es ist viel mehr. Gerüche und Fühlen und Hören ist alles auch da. Mhm. Mhm. Ja. Gut, Geruch ist jetzt bei mir selten fühlen, ja, also genau, also das Fühlen, ja, also vor allem, bei mir vor allem Hören und Sehen, ja, aber natürlich, klar, Gerüche fühlen kann es auch geben, ja. Ich würde sagen, das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte, die ich heute nahe bringen wollte. Ich gehe gerade nochmal auf die letzte Folie, das ist dann Literatur so ein bisschen, habe ich mal ein bisschen was ausgewählt. Stephen LaBerge, Lucid Dreaming, habe ich schon was dazu gesagt, das ist aus den 90er Jahren ungefähr. Also historisch, bei mir ist es halt so, ich habe 90er Jahren, da war ich irgendwie so Anfang 20. Ja, und da hatte ich eben, sagen wir mal, die stärkste Phase, wo ich mich mit luziden Träumen ganz viel beschäftigt habe. Das war auch die Zeit, wo ich mich mit Carlos Castaneda ausführlich beschäftigt habe. Da könnt ihr zum Beispiel mal das Büchlein, das sind alles so Taschenbücher, Reise nach Ixtlan, könntet ihr euch mal angucken. Da hat er so ein paar Kapitel, wo er ganz, ganz konkret auf Alltagstipps eingeht, nicht auf luzides Träumen jetzt ausschließlich bezogen, aber immer mal wieder auch in das Thema Träumen rübergeht. Zum Träumen hat er auch ein eigenes Buch rausgebracht. Das ist aber dann erst, würde ich euch erst empfehlen, nachdem ihr schon ein paar andere Sachen von ihm gelesen habt, weil das tatsächlich sehr sonderlich sich alles anhört. Aber wie gesagt, ich habe vor dem, was er schreibt, großen Respekt, weil ich es halt praktisch einige Tipps von ihm verifizieren konnte. Es gibt viele, die sagen, ja, das ist alles Quatsch, was er da erzählt, ja, aber probiert es einfach mal aus. Also die Praxis wird dann zeigen. Und dazu gehört auch das nächste Buch, und zwar von Norbert Claßen, Das Wissen der Tolteken, also den Weg der Tolteken, das ist der Weg von Carlos Castaneda. Er hat es in gut verständlicher Form, auch in westlich verständlicher Form zusammengefasst. Er hat auch verglichen dann mit C.G. Jung, mit Edmund Husserl Philosophie. Da hat er ganz spannende Vergleiche gezogen, also mit der Philosophie von Castaneda und anderen bekannten Wegen, jetzt von westlicher Psychologie und Philosophie, und geht aber dann eben nochmal drüber hinaus und beschreibt aus seiner eigenen Erfahrung, was er da alles erlebt hat. Ich hatte die große Ehre, ihn kennenlernen zu dürfen vor 30 Jahren, den Norbert Claßen, den Autor. Also das kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Und dann noch, genau, jetzt wollte man, es hat jemand auch mit DMT gefragt in den Kommentaren von Ulrich Warnke, Die Öffnung des dritten Auges, das könnte ich euch empfehlen. Der hat sich ganz viel mit dem Thema DMT beschäftigt und er hat sich auch mit dem Thema luzides Träumen oder Träumen allgemein beschäftigt. Ulrich Warnke kommt eher aus so einer biophysischen, chemischen Sicht. Also da ist er halt Experte, als Professor für gar nicht, ich glaube, Biologie, Physik, alles Mögliche. Und er hat für Biophysik hat er geforscht an der Universität, also ganz lange Universitätslaufbahn. Hat aber andererseits, das merkt man in seinen Büchern, hat definitiv spannende Erfahrungen gehabt und versucht dann das halt irgendwie ein bisschen so mit seinem naturwissenschaftlichen Weltbild in Übereinstimmung zu bringen. Und da geht er auch dann ganz viel auf Körperfunktion, Gehirnfunktion ein und unter anderem halt auch DMT. Er sagte auch, es könnte durchaus sein, das war eine Frage hier im Chat, dass das Thema, dass der DMT-Spiegel oder das Ausschütten mit luziden Träumen irgendwie korreliert ist. Das kann durchaus sein. Ja. Das konnte aber noch niemand irgendwie nachweisen. Ja. Das schreibt er in seinem letzten Buch, wenn ich mich noch recht entsinne. Gerade mal hier, wie groß schätzt du die Rolle der Neurochemie für das Erleben von luziden, Beispiel DMT, genau, das war jetzt dieser Punkt. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in diesem Buch beschreibt er auch bestimmte Nahrungsmittel, die halt dann den DMT-Spiegel erhöhen könnten. Ja. Ich halte es für durchaus möglich. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist ja, was man ja weiß, ist auch bei psychedelischen Substanzen, das ist ja keine Einbahnstraße, ja, sondern es wirken sowohl die chemischen Substanzen auf die Psyche ein, als auch umgekehrt. Ja, das ist ja beides. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt chemisch was verändere, dann mag das durchaus eine Wirkung auf Träume haben, definitiv. Ja. Glaube ich schon. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man das einfach als kausal beschreiben kann, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt DMT hier hochsetze, dann hast du auf jeden Fall einen luziden Traum. Also so einfach ist es jetzt, glaube ich, auch nicht. Also da vielleicht eben noch auch der allgemeine Hinweis, das hat ja auch was mit Träumen hier zu tun. Das ganze Thema Zeit, also die Zeitwahrnehmung, das ist ja auch sehr subjektiv. Wir tun so, als wenn das irgendwie in Stein gemeißelt ist, ja, und jeder erlebt das auf gleiche Art und Weise. Aber ihr werdet schon, im Traum ist es so, da gibt es übrigens den Film Inception mit Leonardo DiCaprio und noch anderen, die so dieses Thema Träume auch bearbeiten. Und da haben sie einen Punkt beschrieben, der durchaus auch praktisch gültig ist, und zwar man erlebt im gleichen Zeitraum in Träumen ungefähr 5 bis 10 Mal so viel wie im Wachzustand, nur mal ganz grob. Ja, das heißt, also die Zeit ist, das Erleben der Zeit ist überhaupt nicht von vornherein gegeben, sondern hängt von unserem Bewusstseinszustand ab. Ja. Und auch beim Thema Verstorbenen sagt man ja auch, dass die Verstorbenen in dem Sinne, also da gibt's kein Zeitgefühl. Ja. Das funktioniert völlig anders. Ne. Also von daher diese ganze Idee von uns, ja, wir gehen jetzt hier durch diese ganzen Jahre und ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Letzten Endes ist Zeit auch eine Konstruktion von dem Mechanismus, den wir hier verwenden. Genauso auch Raum, ja, Raum und Zeit. Das sind Konstrukte und die sind keinesfalls so fix gegeben, wie wir sie normalerweise wahrnehmen. Das ist halt auch ein spannender Aspekt bei luziden Träumen, ja, der einem da auch dann klarer werden kann. Gibt es noch weitere? Als ich Kind war, war ich mir bewusst, dass ich träume. Ich träume fast jeden Tag. Genau, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Hinweis. Ich kenne mittlerweile, also indirekt von Berichten über zwei Ecken, zwei Menschen, bei denen das tatsächlich so ist. Den hat irgendwann mal jemand beschrieben, was ein luzider Traum ist. Und die haben ihr ganzes Leben so geträumt. Die wussten gar nicht, dass es was anderes gibt. Ja, die haben alle Träume, die sie hatten, die wussten immer, dass sie träumen. Also das gibt's auch. Und das hast du jetzt hier reingeschrieben im Chat als Kind. Ne? Also da wusstest du das noch. Ja? Und das geht dann, mit der Zeit geht das wohl so ein bisschen verloren. Aber bei manchen geht es eben nicht verloren. Ja? Da ist diese Traumbrücke ganz, ganz, ganz weiterhin da. Oder bei erleuchteten Menschen, bei Yogis, wird ja auch oft berichtet, dass die können gar nicht mehr anders, die träumen nur bewusst. Ja. Das Bewusstsein ist nie mehr aus, ja, auch selbst in den Traumphasen. Ja, das Thema Ängste bearbeiten ist natürlich spannend. Vortrag halten vor einer Menschenmenge. Versuch's einfach. Ich habe, wie gesagt, das war ein bisschen die Frage von Florian auch, ich habe jetzt nicht das in dem Sinne eingesetzt, dass ich versucht habe, irgendwelche Ängste zu bearbeiten. Aber vielleicht andersrum gesagt, es kann im Traum natürlich passieren, dass irgendwelche Ängste kommen mit irgendwelchen Ereignissen. Und diese Ängste könnten auch ein Auslöser dafür sein, dass man merkt, oh, das ist jetzt ein Traum. Also so würde ich sagen, kann es durchaus sein. Und von daher könnte es schon sein, dass man die Ängste auch damit in dieser Richtung so ein bisschen bearbeiten kann. Was ich weiß, ist, dass Sportler ihre Bewegung tatsächlich in luziden Träumen einüben und verbessern. Also es gibt Versuche dafür. Ja. Das wurde durchgeführt, also Leistungssportler. Und die haben tatsächlich ihre Leistung verbessern können, weil sie dann die Bewegung, die Koordination, das Ganze tatsächlich damit verbessern konnten. Also das ist vielleicht ein interessanter Hinweis. Und wenn das geht, warum sollte man sich nicht seine Ängste damit auch angehen können? Das ist jetzt zwar ein bisschen anderes Thema, aber warum nicht? Also da gibt es ganz viele Verbindungen offensichtlich. Beim Träumen sind die Gefühle so sehr bewusst, aber nicht, dass ich träume. Ja, klar, genau. Also das ist halt der Punkt. Also die Traumlandschaft, die Gefühle sind sehr stark, das rationale Denken ist abgeschwächt. Ja. Das ist dann eben erstmal die Aufgabe, das so ein bisschen zu lernen, zu balancieren. Aber klar, natürlich braucht man erstmal den initialen Auslöser, dass man überhaupt erstmal bewusst wird, das ist ein Traum. Das ist aber, ja, klar, das ist anfangs ist schwierig. Und man hat ganz viele Träume, wo man sehr intensive Erlebnisse hat, schöne Sachen, weniger schöne Sachen und dann aufwacht. Aber trotzdem, man nimmt es einfach, das ist halt das Traumbewusstsein. Das Traumbewusstsein baut alle Ereignisse, egal wie abstrus sie im Nachhinein sind, es baut halt alle Ereignisse zu irgendeinem Faden zusammen, dass es einfach das gegeben hinnimmt und als plausibel. Und auch wenn wir aufwachen und denken, was habe ich denn jetzt für einen Mist zusammengeträumt? Aber während diesem Traum ist das alles völlig normal. Ja. Und auch der Übergang halt, man kann irgendwie von einer Szene in Schwupps irgendwo ganz anders landen oder sonst was. Und trotzdem läuft der Traum einfach weiter. Das ist eine Herausforderung. Wie gesagt, fang vielleicht mal an mit dem Traumtagebuch. Ja. Einfach regelmäßig damit beschäftigen. Dieses Treffen hier heute übrigens, ja, ist auch ein gutes Beispiel, darüber zu sprechen. Ja. Ihr werdet vielleicht sehen, dass es euch durchaus, dass es eine Wirkung hat. Also einfach sich ganz normal im Alltag auch mal mit Träumen beschäftigen, vielleicht was drüber lesen oder auch drüber austauschen, mit anderen sprechen. Was habe ich geträumt? Ja, das stärkt eure Verbindung, die Traumbrücke. Das stärkt die. Gucken wir gerade mal weiter. Manchmal, wenn ich mich sehr beschäftige, stelle ich eine Frage zu dem Thema vor dem Einschlafen. Hin und wieder halte ich eine Botschaft, die mir eventuell hilft, nicht zwingend, eventuell später. Ja, ja, das ist schön, ja. Toll, ja. Also wenn das geht, dann hast du da schon eine sehr schöne Traumverbindung. Das ist unheimlich wertvoll. Ja. Und das kann man halt stärken, ja, durch Punkte, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen besprochen haben.
Okay, soweit die Aufzeichnung der Transition Tribe Community. Ich habe noch zwei zusätzliche Anmerkungen. Erstens Jürgen Ziewe. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. Er hat viele Jahrzehnte astrale Welten bereist und gibt da auch unheimlich viel Tipps. Und im Zusammenhang mit luziden Träumen hat er einen ganz speziell interessanten Tipp beschrieben. Und zwar kann er aus einem luziden Traum in die Astralwelt wechseln, indem er zum Beispiel einen Gegenstand, zum Beispiel einen Stein, aufhebt und sich den ganz genau anschaut, also sprich auf diesen Stein seine Konzentration fokussiert. Und ich hatte ja vorher gesagt in diesem Gespräch, dass ich dann normalerweise aus der Traumwelt rausfliege, weil wenn man zu lange auf einen Gegenstand die Sicht fixiert, dann wird die Traumwelt instabil. Und spannenderweise nutzt er jetzt genau diese Technik und sagt, okay, das ist zwar richtig, dass die Traumwelt instabil wird, nichtsdestotrotz durch diesen Ankerpunkt des Steines kann er das schaffen, dass er dann tatsächlich in einer Welt landet, die realer ist als die luzide Traumwelt, sagen wir mal so. Ich habe das jetzt selber noch nicht probiert oder erfolgreich geschafft. Ich wollte es nur an euch weitergeben, auch als Möglichkeit. Vielleicht kann euch das ja weiterhelfen. Er hat auch dieses Jahr, also 2026, ein Bildband herausgebracht, kann man sagen. Und zwar heißt das Elysium erleuchtet. Man kann es im Prinzip als ein bebildertes Märchen für Erwachsene bezeichnen. Also er hat da unheimlich viele Bilder auch drin, aber auch Beschreibungen dazu. Und zwar ist das eben halt nicht nur ein Märchen, sondern er versucht halt darzustellen, was er wirklich gesehen und erlebt hat. Und vor allem versucht er zu beschreiben, wie diese Welten funktionieren, also diese astralen Welten. Und diese Beschreibung, die er da gibt, die sind auch durchaus wertvoll für die normale Traumwelt. Also das kann ich absolut empfehlen, dieses Buch, diesen Bildband, absolut hervorragend. Und der zweite Hinweis, den ich noch geben wollte: Jürgen Ziewe hat in seinen Büchern auch ein weiteres Buch empfohlen, und zwar von Robert Wagoner, Lucid Dreaming, Gateway to the Inner Self, also ein Buch auf Englisch. Und da sind auch, sagen wir mal, ja, durchaus fortgeschrittenere Techniken auch noch drin, auch Beschreibungen, wie man die luzide Traumwelt dann nutzen kann, um tatsächlich in Kontakt zu der, ja, nennen wir es mal, die zugrunde liegende Entität, das Geheimnis, die geheimnisvolle zugrunde liegende Entität zu treten, also in Kontakt zu treten damit. Und er geht auch zum Beispiel ein auf Themen wie Wille, Absicht, Erwartungen, die unheimlich wichtig sind für das Wahrnehmen in der Traumwelt selbst. Diese Themen wiederum beziehen sich auch durchaus öfters auf Carlos Castaneda. Der Autor Robert Wagoner nimmt auch ganz oft Bezug darauf, auf Carlos Castaneda. Also es ist immer wieder spannend, wie oft dann doch an verschiedenen Stellen Castaneda auftaucht. Aber er geht auch auf andere Hintergründe ein, dieser Autor. Also das ist auch ein Buch, was ganz hervorragend ist und stark zu empfehlen ist, auf jeden Fall von meiner Seite. Und was ich sehr empfehlen würde. Genau, das wären jetzt noch diese zwei zusätzlichen Anmerkungen. Dann hoffe ich, ihr konntet ja mit all dem
ein bisschen was anfangen und könnt davon in irgendeiner Art und Weise profitieren, dann wünsche ich euch gute Träume, spannende Erfahrungen in der Traumwelt und gute Erkenntnisse. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei wart bei der Episode dieses Perspektiven-Podcasts. Herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.